Guten Morgen zur Lebenshilfe. Es begrüßt Sie alle an den Radios, an den Empfangsgeräten herzlich, Ihre Sabine Böhler. Anlass für unsere heutige Sendung, liebe Zuhörer, ist ein Buch, das mich berührt und nachdenklich gemacht hat. Und zwar das Buch 4,5 Wochen. Das ist die Geschichte von unserem kleinen Julius, geschrieben von Constanze Boog. Sie beschreibt in ihrem Buch, wie es ihr erging, als in der 14. Schwangerschaftswoche diagnostiziert wurde, dass ihr Kind unheilbar krank sei, ja vielleicht sogar nie lebend auf die Welt kommen würde. Frau Boog hatte Mut, den Weg mit ihrem Sohn Julius zu gehen. Ihr Mann stand ihr dabei auch zur Seite. Und in der kurzen Zeit seines Lebens hat der kleine Julius die gesamte Familie und alle, die um ihn wussten, sehr bewegt. Die Ärzte, die sie und ihren Mann bis zur Geburt von Julius und auch danach begleitet haben, sind heute unsere Gäste. Der Gynäkologe und Geburtshelfer, Professor Dr. Michael Abudaken, und seine Kollegin, Frau Dr. Beatrice Schmidt. Sie ist Fachärztin für Kinder- und Jugendmedizin und ihr Spezialgebiet ist die Früh- und Neugeborenenmedizin. Beide Ärzte sind tätig in dem katholischen St. Josephs Krankenhaus in Berlin. Und wir haben unsere heutige Sendung überschrieben: Vorgeburtliche Diagnose, mein Kind ist behindert. Und schon der Titel, der geht unter die Haut. Leider verlaufen ja nicht alle Schwangerschaften glücklich und problemlos. Stellt sich bei Voruntersuchungen heraus, dass ein Kind behindert oder vielleicht sogar nicht lebensfähig sein wird, beginnt für werdende Eltern eine Zeit des Bangens und für viele auch des Ringens. Und zwar das Ringen um die Frage: Austragen? Behalten wir unser Kind? Oder gehen wir auf die vielen Angebote ein, nämlich, dass wir die Schwangerschaft abbrechen, also die Frage austragen oder Abbruch. Zusammen mit der Kinderärztin Dr. Beatrice Schmidt und dem Gynäkologe und Geburtshelfer Professor Dr. Abudaken möchten wir heute Mut machen, eine lebensbejahende, für Mutter und Kind tragfähige Entscheidung zu treffen. Das Team von Professor Abudaken und Frau Dr. Schmidt sind den schweren Weg der Boogs einfühlsam mitgegangen. Sie haben Julius als Menschen gesehen, der er war, und nicht als Defekt. Julius Boog lebte 2 Stunden. Und darüber wollen wir heute sprechen. Was brauchen Eltern, um in das Ja zu finden? Welche Informationen aus ärztlicher Sicht, aber auch welchen menschlichen Beistand, der Mut macht und Ängste vor dem schweren Leid nimmt? Meine heutigen Gäste haben den Ausschlag gegeben für das Ja zu Felix Boog und ich begrüße herzlich im Berliner St. Josef Krankenhaus die Fachärztin für Kinder- und Jugendmedizin Dr. Beatrice Schmidt. Ihr Fachgebiet ist die Früh- und Neugeborenenmedizin und Professor Dr. Abudaken, er ist Leiter der gynäkologisch-geburtlichen Abteilung. Und Frau Dr. Schmidt ist Gründerin des Kinderzentrums Josephinchen. Also Frau Dr. Schmidt, herzlich willkommen. Ich grüße Sie.
Ja, ich grüße Sie auch. Guten Morgen.
Guten Morgen. Und ich grüße herzlich Herrn Professor Abudaken. Auch schön, dass Sie sich Zeit für uns und unsere Hörer nehmen.
Ja, wunderschönen guten Morgen aus Berlin.
Ja, lassen Sie uns teilhaben, Herr Professor Abudaken. Wo kommt Ihr Name her? Weil er wird auch mit einem Bindestrich geschrieben.
Das ist ja eine nette Einstiegsfrage. Ja, ich komme aus Syrien. Ich bin in Syrien geboren, dort allerdings auch von einer christlichen Familie stammend. Und ich bin seit meinem 3. Lebensjahr wegen der politischen Umstände in Berlin.
Und das hört man auch an Ihrem akzentfreien Deutsch, weil wenn man Sie nicht sieht und Ihren Namen nicht kennt, denkt man sicherlich von der Sprache her, auch von der Wurzel her, Deutsch sind.
Genau, genau.
Ja, herzlich willkommen. Frau Dr. Schmidt, in Ihrer Vita habe ich gelesen, dass Sie mitgewirkt haben an der Zertifizierung zur schmerzfreien Kinderklinik. Diese Zertifizierung hat das TÜV Rheinland ausgegeben. War das für die Klinik schon in Berlin? Und was zeichnet schmerzfreie Kinderkliniken aus?
Also schmerzfreie Kinderkliniken zeichnet aus, dass wir alle extrem bemüht sind, dass unsere kleinen Patientinnen und Patienten keine Schmerzen leiden müssen. Das war mir persönlich immer ein ganz besonderes Anliegen, weil gerade Kinder ja häufig ihre Schmerzen auch nicht gut äußern können und dann still oder eben auch weinend leiden. Bei uns wird der Schmerz gemessen, das heißt einmal pro Schicht geht eine Schwester von Patient zu Patient und Die größeren Kinder und Jugendliche werden befragt und können dann in einer Skala von 1 bis 10 angeben, wie viel Schmerz sie haben, wobei 1 dann eben kein Schmerz ist und 10 ein ganz, ganz unerträglicher Schmerz. Und für die kleineren Patienten, insbesondere auch für die frühen Neugeborenen, gibt es bestimmte Skalen, wo wir zum Beispiel die Herzfrequenz messen oder das Gesicht beobachten, ob sich das zu einer Grimasse verzieht. Und je nachdem, wie viele Punkte wir auf dieser Schmerzskala dann messen, bekommen die Kinder großzügig Schmerzmedikamente. Und dann werden die gegeben und eine halbe Stunde später wird nachgemessen, ob unsere Medikamente auch ihre Wirkung gut entfaltet haben.
Nachgemessen, da kommt gleich die Frage auf, was sind das dann für Parameter? Weil Sie haben schon gesagt, Sie schauen auch ein Kind an, aber eine Kinderkrankenschwester oder auch eine Intensiv-Babykrankenschwester kann ja nicht die ganze Zeit dabei stehen.
Also es gibt bestimmte Zeitabstände, in denen dieser Schmerz gemessen wird. Und das ist dann eine Skala mit 5, 6 Punkten, wie zum Beispiel die Herzfrequenz. Mhm. Wir wissen, dass bei frühen Neugeborenen die Herzfrequenz hochgeht, wenn die Babys Schmerzen leiden müssen. Dann wird häufig das Gesicht verzogen, die Stirn legt sich in Falten. Auch das wäre jetzt ein Punkt, den wir dann hoch bewerten würden. Es gibt Kinder, die wimmern vor sich hin. Das wiederum gibt auch Punkte. Mhm. Und wenn wir dann das Medikament gegeben haben, würden wir nach einer halben Stunde gucken, ob es gewirkt hat.
Mhm. Herr Professor Abodaken, das Josephinchen, also das Kinderkrankenhaus in Berlin im Krankenhaus St. Josef, hat als weltweit erste Kinderklinik von der Weltgesundheitsorganisation und UNICEF die Auszeichnung Babyfreundliche Kinderklinik erhalten. Worauf basieren die Anforderungen für ein babyfreundliches Kinderkrankenhaus?
Dass Sie mich das jetzt fragen und nicht Frau Dr. Schmidt. Vielleicht
ich frage Sie, weil ich gelesen habe, dass Sie der Vorsitzende waren der Initiative, aber Sie sind nicht mehr dessen Vorsitzender.
Nein, ich habe nach einer entsprechenden langen Periode dann das Amt in sehr bewährte neue Hände gegeben, aber ich bin der Past-Präsident. Nein, was wir sind, und darauf können wir, glaube ich, stolz sein, von daher möchte ich es gern beantworten. Wir sind halt gemeinsam, die Frauenklinik und die Kinderklinik, zertifiziert worden. Das war eben ein einmaliger neuer Akt. Das heißt, wir haben Regeln, die seit den 90er Jahren von der UNICEF und WHO weltweit rausgegeben worden. Diese babyfreundlichen Krankenhäuser sind ja in einem sehr weiten Umfang weltweit vertreten. Haben wir so angepasst, dass man eben die Dinge, die wir überprüfen, auch in der Kinderklinik überprüfen können. Ich war sehr dankbar, dass Frau Dr. Schmidt damals gleich begeistert mitgemacht hat und eben diese Regeln umgesetzt hat und mit sehr viel Arbeit und mit sehr viel Elan eben ihre Mitarbeiter dazu bekommen hat, diesem System zu folgen. In beiden Systemen, also sowohl in der Frauenklinik als auch in der Kinderklinik, geht es darum, dass man das Personal schult, aufmerksamer mit Bindungsfragen hinsichtlich der Kinder umzugehen. Das heißt, wir machen und bemühen uns ja alle sehr, eine sehr gute Medizin in allen Bereichen zu machen. Aber dabei hat man früher manchmal übersehen, dass Trennungen zum Beispiel von den Eltern eben auch ein Problem darstellt, was sich zum Beispiel dann später in der Stillfrequenz, die die Mütter möglich gemacht haben, für ihre Kinder ausgewirkt hat. Also die Kinderkliniken oder eben auch Frauenkliniken haben doch relativ häufig dazu beigetragen, dass Frauen dann eben nach dem Krankenhausaufenthalt ihre Kinder nicht mehr stillen wollten, einfach nicht genug gelernt haben. Und das sind Dinge, die man eben durch Hautkontakt, durch langes Zusammensein der Eltern mit dem Kind, durch die Möglichkeit, dass die Kinder nachts bei ihren Eltern bleiben dürfen, auch bei den kranken Kindern eben als Besonderheit, das sind Dinge, die eben dazu beitragen, dass die Bindung sich verstärkt und damit letztendlich eben auch das Stillen von Kindern wieder leichter möglich gemacht wird.
Und bei Ihrem Kind zu bleiben, das war auch den Burgs ganz wichtig. Sie haben, als Sie zu Ihnen ins Krankenhaus kamen, auch für Ihren kleinen Sohn Julius Felix auch schon eine Zusammenstellung mitgebracht, was Sie sich von Ihnen wünschen. Aber dazu gleich mehr. Herr Professor Abodaken, bevor wir darüber sprechen, welche fachlichen und auch menschlichen Beistand Eltern von schwerstbehinderten oder gar totgeweihten Kindern im Mutterleib brauchen, möchte ich die Fragen stellen zu den Untersuchungsmöglichkeiten und deren Treffsicherheiten. Was sind die normalen Erstuntersuchungen einer Frau in den ersten Schwangerschaftswochen? Das frage ich Sie jetzt als Gynäkologen und Geburtshelfer.
Ja. Das ist relativ klar festgelegt, weil es sogenannte Mutterschaftsrichtlinien gibt, nachdem sich Frauenärzte letztendlich abarbeiten müssen. Also es sind Dinge, die verpflichtend sind. Dazu gehört, dass man zum Beispiel bestimmte Laborleistungen bei der Mutter kontrolliert, guckt, ob sie Infektionserkrankungen hatte, zum Beispiel guckt, wie die Blutgruppe ist, ob die Blutreaktionen in Ordnung sind. Also das sind so Laborwerte, die gemacht werden. Mhm. Dann wird geguckt, ob die Schwangerschaft so weit in Ordnung ist. Das kann man heutzutage natürlich am allerbesten mit einem Ultraschall machen. Diese erste Ultraschalluntersuchung dient im Grunde genommen insbesondere der Feststellung des Termins, wann das Kind zur Welt kommt, weil wir berechnen ja den Entbindungstermin des Kindes nach der letzten Regelblutung der Frau. Das ist aber relativ ungenau, wenn man nicht genau weiß, wann nach dieser Regelblutung die Befruchtung stattgefunden hat, sodass dann später, wenn das Kind an dem Termin ist, manchmal Zweifel auftreten. Wie alt ist das Kind jetzt eigentlich? Muss man sich wirklich schon Gedanken machen? Ist es eventuell zu lange im Bauch? Und deshalb kombiniert man heute gerne diese letzte Regelblutung mit einer frühen Ultraschalluntersuchung, um nach der Größe des Kindes eben sagen zu können, wie alt das Kind wirklich ist und wann es zur Welt kommen wird. Dann folgen weitere Untersuchungen, die im Grunde genommen nur den unauffälligen Verlauf der Schwangerschaft überprüfen sollen. Und ich denke, wenn wir den Titel Ihrer Sendung anschauen, wird Sie vor allen Dingen interessieren, was sind dann für Maßnahmen, die angeboten werden können, um festzustellen, ob das Kind gesund oder krank ist. Habe ich Ihre Frage richtig verstanden?
Ich habe erstmal auf das Erste abgezielt, ja. Nämlich, dass sich vielleicht beim Ultraschall dann unregelmäßig zeigen. Und dann ist ja die nächste Frage, wie geht die Diagnosestellung weiter, wenn das Kind schwerstbehindert ist?
Also ich denke, dass wir in der Bundesrepublik da eine Menge dazugelernt haben, dass also ein Arzt mit einem Paar im Grunde genommen aus Versehen in eine weitere Diagnostik stolpert, sollte heute eigentlich nicht mehr so sein, sondern vor den Ultraschalluntersuchungen, also den Möglichkeiten, wo man gegebenenfalls nach Krankheiten sucht, muss man die Paare aufklären und darüber sprechen, wie man damit eigentlich umgehen möchte, wenn man etwas findet. Das zielt vor allen Dingen auf die zweite Ultraschalluntersuchung ab. Die erste, diese ganz frühe Ultraschalluntersuchung, wie gesagt, da kann man relativ selten feststellen, ob ein Kind eine Behinderung bekommen könnte oder eine körperliche Veränderung hat, die uns vielleicht beschäftigt.
Ab wann zeigen sich denn Auffälligkeiten?
Die können sich sehr früh zeigen. Ich meine, man kann natürlich schon in der ersten Ultraschalluntersuchung feststellen, dass das Kind sich noch nicht normal entwickelt, meinetwegen keine richtige Herzaktion da ist, das Ganze letztendlich zu einer Fehlgeburt wird. Bis zur 12. Schwangerschaftswoche ist ja durchaus jede Schwangerschaft eine Situation, dass sie vielleicht nicht sich weiterentwickelt und es eben zu einer Fehlgeburt kommen kann. Danach, nach der 12. Schwangerschaftswoche, kann man dann eher schon Veränderungen beim Kind feststellen, die einfach skeptisch machen und sagen, da könnte etwas dahinter stecken, was eben nicht normal ist, was eventuell mit einer genetischen Veränderung des Kindes zu tun haben könnte oder mit einer Erkrankung, mit der man die Eltern konfrontieren muss.
Mhm. Eltern stehen vor einer großen Frage, wenn sich die Vermutung erhärtet, dass das heranreifende Kind mit großer Wahrscheinlichkeit schwerstbehindert oder sogar nicht lebensfähig ist. Vielleicht, Frau Dr. Schmidt, nehmen Sie uns doch noch mal mit jetzt auf dem Weg, womit Eltern jetzt zu rechnen haben, welche weiteren Untersuchungen werden angeregt dann?
Also wir als Kinderärzte treten ja sozusagen erst in Erscheinung, wenn das Kind geboren ist. Allerdings haben wir natürlich eine große Aufgabe der Beratung. Wenn die Mutter noch schwanger ist, und was hier in der Regel im St. Josef Krankenhaus stattfindet, ist, dass die Eltern in ihrer Ringen um eine Entscheidung, was sie tun wollen, zu verschiedenen Stellen in der Stadt gehen, unter anderem häufig dann auch zu mir, um mit mir zu besprechen, wie sähe es aus, wenn sie sich entscheiden, ihr Kind bei uns auszutragen. Was ich als Kinderärztin anbiete, ist dann eine Begleitung auf dem Weg, für den sie sich entschieden haben. Ich sage immer sehr klar, dass wir Mutter und Kind oder Eltern und Kind in so einem Falle auf keinen Fall trennen wollen, dass aber wohl ein neonatologisch geschulter Kinderarzt oder Kinderärztin bei der Geburt dabei ist, um sich nochmal zu vergewissern, dass das Kind wirklich so stark behindert oder krank ist, dass es eventuell nicht überleben wird. Wichtig ist auch immer, den Eltern zu versichern, dass das Kind keine Schmerzen leiden wird. Mhm. Da sind die Eltern in der Regel sehr besorgt. Einmal und stellen da häufig ihr eigenes Leid, was sie auf jeden Fall ausgeprägt haben, stellen sie häufig sehr zurück hinter diese Sorge, was ist mit dem Baby, wenn es zur Welt kommt und wird es leiden. Das ist so, dass wir ihnen das sehr nehmen können und ich auch immer gut aufkläre, wie wir eben feststellen können, ob das Baby leidet und was wir dann auch tun können.
Oftmals wird ja auch angeregt, also es gibt ja verschiedenste Ultraschallmöglichkeiten heute, bis hin zum 3D-Ultraschall oder auch schon 4D-Ultraschall, Dopplersonographie, wo sie viel sehen können. Und das ist ja für Mutter und Kind in keinster Weise invasiv. Es gibt zwar schon Menschen, die auch Ultraschalluntersuchungen kritisch gegenüberstehen, aber wenn es um die Fruchtwasseruntersuchung geht, da schrecken viele Eltern doch schon zurück, auch aus ethischen Gesichtspunkten. Was spricht für Sie aus Sicht der Kinderärztin für oder auch gegen eine Fruchtwasseruntersuchung?
Na, ich denke, das Problem ist, früher hat man die ja sehr unüberlegt eingesetzt. Und ich denke, heutzutage ist man sich schon deutlich bewusster geworden, dass sich ein Paar einfach auch überlegen muss, was es dann mit einem möglichen Ergebnis tut. Mhm. Es gibt ja Familien, wo bekannte vererbbare Erkrankungen sind und das sind dann häufig Familien, die wollen es für ihr Baby im Bauch wissen. Aber dann gibt es ja viel öfter die Situation, dass man in einer Ultraschalluntersuchung durch die Gynäkologen eine Auffälligkeit hat und dann wird dem Paar eine Fruchtwasseruntersuchung angeboten. Die Frage ist ja immer, was ist dann die Konsequenz? Mhm. Und ich denke, wenn das Paar sich gut entscheiden kann, das Kind bei uns, zum Beispiel bei uns auszutragen und das Baby auch zu bekommen und es als Familienmitglied einzuschätzen und zu werten und ihm auch da seine Stellung zu geben, dann ist letztlich eine Fruchtwasseruntersuchung überflüssig. Ich würde die Frage aber gern an Herrn Professor Abu Daken weitergeben, weil das ja letztlich eine gynäkologische Maßnahme auch ist.
Ja, da antworte ich sehr gerne drauf. Tatsächlich ist es genauso, wie Frau Schmidt sagt, dass wir heutzutage glücklicherweise nicht mehr rein vom Alter her empfehlen, die Niedergassenärzte vor allem, die diese Untersuchung machen, eine Fruchtwasseruntersuchung durchzuführen, sondern es werden heute tatsächlich schon Ultraschallmarker genommen, die das Thema etwas eingrenzen. Mhm. Wo ich Ihnen völlig recht gebe, das ist auch der Grund, warum wir zum Beispiel in unserer Diagnostik solche Maßnahmen nicht anbieten, ist, dass das natürlich dazu beiträgt, dass auch lebensfähige Fehlbildungen bei Kindern, zum Beispiel Down-Syndrom, über entsprechende Amniozentesen, also Fruchtwasseruntersuchungen herausgefunden werden und dann Paare tatsächlich manchmal vor die Frage gestellt werden, ob sie die Kinder kriegen wollen oder nicht. Mhm. Das wäre für uns also keine Frage. Es gibt für mich die einzige Ausnahme, wo ich eine Fruchtwasseruntersuchung auch empfehlen würde, wenn wir nämlich aufgrund der Ultraschalluntersuchung verschiedene Veränderungen beim Kind sehen, die zum Beispiel nach der Geburt eine entsprechende operative Intervention notwendig macht, zum Beispiel Herzfehler, die bei dem Kind entsprechend schwerwiegend sein können, dass man sagen muss, das muss jetzt operiert werden.
Und Herzfehler können nur in der Fruchtwasseruntersuchung festgestellt werden?
Nein, die sehen Sie im Ultraschall. Mhm. Aber der Punkt, auf den ich hinaus möchte, ist, dass es manchmal Paare gibt, die wissen wollen, ob eben mehr an tatsächlich genetischer Ursache hinter solchen Veränderungen steht. Also manchmal gibt es halt ein grobes Bild einer Veränderung, zum Beispiel am Herzen, die einen Hinweis gibt, dass das Kind eben nicht gesund ist. Das kann aber sich vollkommen normal entwickeln, wenn das zum Beispiel operiert wird. Es gibt aber hin und wieder dann eben weitere Veränderungen, die sich nicht so leicht im Ultraschall darstellen. Und jede Ultraschallveränderung, die man findet, kann letztendlich auch ursachlich mit einer genetischen Veränderung beim Kind zusammenhängen. Sodass man Syndrome, also komplexe Krankheitsbilder manchmal nicht findet. Und da kann es eventuell hilfreich sein, auch mit der Entscheidung, wie man eben nach der Geburt mit dem Kind umgeht, ob man dem entsprechend operative Dinge unterzieht oder ob man eben liebevoll begleitet nach der Geburt des Kindes, behütend eben insbesondere durch die Kraft der Kinderärzte, die eben mit Schmerzmedikamenten und so weiter dem Kind helfen und das dann eher im Schutze der Kinder, der Eltern zum Beispiel in den Tod gehen lässt, bevor es eben über Operationen und so weiter belastet wird, aber eigentlich keine richtige Zukunftsperspektive hat. Das ist sozusagen der Punkt, den man mit einer Fruchtwasseruntersuchung vielleicht doch nochmal klären könnte. Ja, also eine sehr seltene Indikation sehe ich schon unter dem Aspekt.
Vorgeburtliche Diagnose, mein Kind ist behindert, so haben wir die Sendung jetzt überschrieben, Herr Professor Abodaken und Frau Dr. Beatrice Schmidt. Sie beide sind unsere Gäste. Sie kommen aus dem St. Josephs Krankenhaus in Berlin-Tempelhof. Ich möchte noch mal bei der Fruchtwasseruntersuchung kurz bleiben. Helfen Sie unseren Eltern, unseren Zuhörern noch mal kurz bei dieser Frage. Wonach können Eltern abwägen, ob sie ihrem Kind diesen Eingriff der Fruchtwasseruntersuchung, diesem Eingriff in ihrem Lebensraum, nämlich die Fruchtblase, ob sie diesen Eingriff ihrem Kind zumuten möchten?
Die Frage sollte eigentlich sich so gar nicht primär stellen. Sondern ich denke, Eltern sollten im Gespräch mit den Frauenärztinnen und Ärzten erstmal raushören, ob sie genug Beratung erhalten haben, um sich überhaupt entscheiden zu können. Früher war es so, dass man eben relativ flink gesagt hat, meinetwegen oberhalb des 35. Lebensjahres, machen Sie mal eine Fruchtwasseruntersuchung. Wir wollen gucken, ob Ihr Kind zum Beispiel ein Down-Syndrom hat. Das war durchaus mit dem Hintergedanken, dann kann man es abtreiben. Also schlimmer Gedanke für uns. Diese Konsequenzen und diese Art der Beratung darf heute nicht mehr sein, sondern es muss gezielt letztendlich das Paar darüber informiert werden, welche Konsequenzen auf sie zukommen, wenn sie entsprechende Untersuchungen gemacht haben. Also zum Beispiel ein Paar, das war übrigens bei mir immer schon so, ich habe nicht immer im katholischen Krankenhaus gearbeitet, sondern auch im städtischen Krankenhaus, da hatten wir manchmal Paare, die einfach kamen und sagten, wir möchten erst eine Fruchtwasseruntersuchung haben, und sagten, wozu eigentlich? Gerade die Paare, die eben von vornherein gesagt haben, egal ob das Kind eine genetische Veränderung hat oder nicht, wie bekommen ist, denen habe ich immer versucht, die Fruchtwasseruntersuchung auszureden, weil ich sagte, weißt du, warum sollen wir das Kind gefährden, wenn keine Konsequenz daraus gezogen wird, außer der, die ich vorhin genannt habe. Also Paare sollten genau hinhören, weshalb Ärzte das empfehlen und nach der Konsequenz fragen. Und da mag es eben Paare geben, die für sich die Konsequenz entscheiden wollen, dass sie eben nicht mit einem Kind durchs Leben gehen möchten, das eben eine körperliche Behinderung hat. Ob das jetzt frühzeitig in den Tod dann hineingeht oder tatsächlich eine Benachteiligung, Behinderung hat, die vielleicht ein Leben lang die Eltern auch beschäftigt, vielleicht auch bekümmert. Da gibt es Paare, die das nicht ertragen können, die daraus ihre Konsequenzen ziehen möchten. Das sind sicherlich Paare, die dann nach entsprechender Beratung eine Fruchtwasseruntersuchung für sich gut finden würden, auch dieses kleine Risiko, dass bei der Fruchtwasseruntersuchung was passieren könnte, bei einem gesunden Kind letztendlich, das ist ja der GAU, den wir uns vorstellen können, dass man eine Untersuchung macht. 1 zu 100 bis 1 zu 1000 geht man davon aus, kommt zu einer Fehlgeburt. Also, einem
also 1 zu 100 oder 1 zu 1000?
Ja, es gibt unterschiedliche Zahlen dazu. Das ist das Interessante. Also die Inzentren, die das viel gemacht haben, behaupten immer, das geht eher Richtung 1 zu 1000. Aber wenn man dann genauer hinschaut und mit den moderneren Laborleistungen, die wir haben und Detektionsmöglichkeiten über Ultraschall, dann kommt plötzlich doch raus, dass mehr Schwangerschaften verloren gegangen sind oder belastet worden sind durch die Fruchtwasseruntersuchung. Also ich würde eher ruhig mal von dem kritischeren Fall ausgehen, dass man sagt, bei 100 Mal Fruchtwasseruntersuchung kommt es zu einer Fehlgeburt. Und jetzt kommt es eben zu, dann muss das Risiko abgewogen werden. Quasi wollen Sie gegebenenfalls riskieren, dass bei einem gesunden Kind, das ist ja die Konsequenz, durch die Fruchtwasseruntersuchung es zu einer Fehlgeburt kommt, wiegt das so sehr auf die Angst davor, dass das Kind was haben könnte.
Ja. Was Frau Burg auch erlebt hat, das schreibt sie in Ihrem Buch. Das Buch ist auch ausschlaggebend für unsere heutige Sendung, auch dass Sie unsere Gäste sind. Frau Burg hat das Buch geschrieben, 4,5 Wochen, die Geschichte unseres kleinen Julius. Constanze Burg ist die Autorin des Buches. Ihr Sohn Julius hatte eine schwere Behinderung und hat 2 Stunden gelebt. Es war ein sehr schmerzhafter, aber auch schwerer, aber dennoch auch schöner Weg. Alle, die das Buch lesen und neugierig werden, werden das lesen können, dass das Ehepaar Burg versucht hat, dem kleinen Julius das Leben im Mutterleib noch sehr schön zu machen, sind mit ihm ins Kino gegangen und haben Unternehmungen angestrebt. Also so sind, oder Unternehmungen haben sie gemacht, schöne, die sicherlich auch Julius gefallen würden, wenn er älter wäre. Sie sind sehr bedächtig und bedacht damit umgegangen. Aber sie hat auch geschrieben, dass eine ihrer Ärztinnen ihr sofort gesagt hat, sie solle doch das Kind abtreiben. Und diese Frage, mit der ist sie, die hat sie schwer belastet. Und sie hatte Mut, zu anderen Ärzten zu gehen. Helfen Sie uns jetzt noch ein Stück dabei, Mut zu machen, dass Eltern sagen, wir gehen noch zu anderen Fachärzten, obwohl der Gynäkologe mich jetzt schon diese vielen Jahre begleitet, habe ich trotzdem Mut, zu einem anderen Gynäkologen zu gehen. Wie sehen Sie das als Ärzte, wenn man sich noch eine zweite Meinung einholt?
Ich denke gerade, ich beantworte das mal. Mhm. Ich denke gerade, wenn man in einer außerordentlichen Krisensituation ist, und das betrifft jetzt nicht nur ein behindertes Baby im Bauch, sondern generell eine Krisensituation im Leben sollte immer dazu führen, dass man sich eine Zweitmeinung einholt, damit man einfach dieses Emotionale dieser Krise, was ja in einem ausgelöst wird, dass man das schafft, nochmal von verschiedenen Seiten anzugucken.
Und das darf ich auch ruhig offen dem Arzt sagen, weil davor scheuen sich auch viele, dass sie dann, ich drück's mal sehr umgangssprachlich aus, dass sie dann schief angeschaut werden.
Das glaube ich und hoffe ich ehrlich gesagt nicht. Also es ist eigentlich sehr üblich, dass man, wenn man so eine schwerwiegende Diagnose mit der Konsequenz fällt, diese Entscheidung auch nicht alleine fällt, sondern es sind oftmals dann Gruppen von Kollegen, die sich zusammentun, nochmal genau überlegen, in Zentren, in ethisch letztendlich die Sache nochmal diskutieren und dann erst auf die Paare zukommen, so sollte es zumindest sein. Ich glaube nicht, dass irgendein Arzt, Ärztin darüber sich enttäuscht sein wird. Was ich glaube, und das erleben wir ja auch durchaus mit unserer Position hier im St. Josef Krankenhaus, sowohl Frau Schmidt als auch ich, dass wir hin und wieder dafür angegriffen werden, dass wir sagen, wir möchten trotzdem den Paaren die Möglichkeit geben, ihr Kind zur Welt zu kriegen, weil es eben natürlich Leute gibt, die kein Verständnis dafür haben, die sagen, ja, warum macht man nicht frühzeitig eine Abtreibung und erledigt die Sache? Das passiert schon auch manchmal unter Ärzten, dass wir das kritisch diskutieren oder kontrovers diskutieren. Mhm. Aber da stellen wir uns gerne in den Wind und schützen unsere Patienten dabei. Ich glaube, dass das ganz Wichtige jetzt, egal ob man zu einem anderen Arzt, Ärztin geht, zum Gynäkologen oder zum Kinderarzt geht oder ob man zum Seelsorger geht oder mit irgendjemandem das nochmal bespricht, egal was man macht, man darf auf keinen Fall nach so einer Diagnose zu schnell handeln.
Also sich ruhig Zeit lassen,
darauf unbedingt Zeit lassen, Sie. Mhm. Weil es gibt manchmal Paare, die in dieser Verzweiflung, dass das Kind nicht gesund ist, das ganz schnell aus dem Bauch und aus dem Gedanken haben wollen. Mhm. Habe ich auch schon persönlich erlebt. All diese Fälle, die ich persönlich erlebt habe, die ganz viel Druck gemacht haben, ganz schnell eine Lösung wollten, denen ging es danach in der Regel sehr, sehr schlecht.
Einen Weg, den die Burgs auch gegangen sind, dass sie gesagt haben, wir ziehen nur wenige mit ins Vertrauen und wir erzählen es kaum jemanden, damit uns nicht Dinge gesagt werden, die uns in eine falsche Richtung leiten und die vielleicht heute, ich sag's mal so, die übliche Meinung zum Mainstream gehören. Ich möchte noch etwas anderes ansprechen, nämlich die Häufigkeit von Fehldiagnosen. Frau Dr. Schmidt, nun hört man schon öfter mal, dass Fehldiagnosen gestellt werden. Und dann sich ein Kind, wo man erst die Vermutung hatte, da ist eine Fehldiagnose, dann doch zu einem pumperlgesunden Kind oder mit einer leichten Behinderung herausgestellt hat. Wie treffsicher sind die ersten Diagnosen und welche Folgeuntersuchungen müssen unbedingt folgen?
Also bei den heutigen Methoden unserer Gynäkologen und Geburtshelfer denke ich, dass das extrem selten vorkommt. Die Ultraschallgeräte sind ja inzwischen derartig gut geworden, dass man zum Teil schon sehr kleine Fehlbildungen und Behinderungen sieht. Aber Sie haben natürlich recht, sowas kommt vor, sodass wir diese Eltern begleiten immer mit der Auflage, zur Geburt kommt ein Kinderarzt. Und wenn es jetzt zum Beispiel ein Kind ist, von dem wir erwarten, dass es bald sterben wird und wir eigentlich es palliativ begleiten wollen und es in die Arme der Eltern, ja, und es in die Arme der Eltern legen, dass die eben dieses kurze Leben mit ihrem Kind auch gemeinsam verbringen können, dann ist es aber so, dass ich immer sage, eine Kinderärztin oder ein Kinderarzt muss die Diagnose bestätigen. Ich kenne in der Tat einen Fall, der auch hier im St. Josef Krankenhaus aufgetreten ist, wo wir ein Paar mit dem Baby noch im Bauch begleitet haben. Es war klar von allen Diagnosen her, das Baby wird wahrscheinlich nach der Geburt sehr schnell sterben. Inzwischen müsste das 5 sein. Es hat wunderbar überlebt und hatte viel weniger, als alle dachten. Mhm. Und das muss man nach der Geburt sofort sich angucken. Und wenn da die kleinste Unsicherheit ist, dann werden natürlich auch nach der Geburt Untersuchungen gemacht, um entweder eine Diagnose zu bestätigen oder eben auch zu sagen, nein, das Baby wird überleben und es gibt eine gute Hoffnung.
Willkommen in der Lebenshilfe hier bei Radio Horeb, Leben mit Gott. Vorgeburtliche Diagnose, mein Kind ist behindert, so haben wir die heutige Gesundheitssendung überschrieben. Konstanze Burg aus Berlin ist in der 14. Schwangerschaftswoche, als bei ihrem ungeborenen Sohn eine unheilbare Krankheit diagnostiziert wurde. Damit stand für sie und ihrem Mann die Frage im Raum: Was machen wir? Wie geht es weiter? Und diese Diagnose kann an die Grenze der Belastbarkeit führen, so kann man das sagen. Auch Frau Burg hat sich gefragt, soll ich mein lebensgefährdetes Kind austragen oder soll ich die Schwangerschaft durch eine Abtreibung beenden? Ihr Ringen um die richtige Entscheidung dauerte 4,5 Wochen und mit ausschlaggebend für ihr uneingeschränktes Ja zur Geburt von Julius war die Begegnung mit meinen heutigen Gästen, mit Professor Dr. Michael Abodaken aus dem katholischen St. Josephs Krankenhaus in Berlin und mit seiner Kollegin Dr. Beatrice Schmidt. Beide haben ihr Mut gemacht zur Geburt. Das Spezialgebiet von Frau Dr. Schmidt ist die Früh- und Neugeborenenmedizin. Und das Team von Frau Dr. Schmidt durfte Julius kennenlernen in seinem recht kurzen Leben und ihnen, der ganzen Familie, helfen, zur Seite stehen. Niedergeschrieben hat Frau Burg ihre Erlebnisse in dem Buch 4,5 Wochen, die Geschichte unseres kleinen Julius. Ich habe das Buch gelesen. Es hat mich sehr beeindruckt, vor allen Dingen auch ihr Ringen mit Gott und den Fakten, die für oder gegen eine Abtreibung sprechen. Jetzt wieder zu Ihnen beiden, Dr. Abodaken und Frau Dr. Schmidt. In ihrer Danksagung im Buch, am Ende des Buches, hat Frau Burg geschrieben, dass sie immer wieder in das St. Josephs Krankenhaus kommen wird. Und man kann daraus lesen, dass sie offen ist für weitere Schwangerschaften. Herr Professor Abodaken, erleben Sie das oft, dass Paare schon nach kurzer Zeit offen sind für weitere Kinder? Wie groß ist die Wahrscheinlichkeit, dass auch ein zweites oder drittes Kind wieder behindert sein wird?
Also wir erleben das sehr häufig, dass in den gerade ersten Gesprächen die Fantasie geht, was passiert nun demnächst, wann kann ich wieder schwanger werden, wie kann ich doch nochmal mein Glück anders versuchen. Und ich erlebe dann eher manchmal, oder bin immer zurückhaltend in den sehr schnellen Rat, und nach dem Motto, werden Sie mal schnell wieder schwanger, um diese traumatischen Ereignisse zu verarbeiten, weil ich Sorge habe, dass das manchmal noch nicht richtig die Zeit dafür da ist. Aber der Wunsch ist häufig da. Wir erleben, was mich sehr freut, tatsächlich sehr, sehr häufig, dass diese Paare, einige, die mir jetzt in den Jahren, seitdem wir jetzt hier zusammenarbeiten, durch den Kopf gehen, dass die dann eben sehr, sehr glücklich zurückkommen, ein Kind bei uns bekommen und man sozusagen das nochmal miteinander feiert. Immer in Würdigung auch des anderen Kindes. Mhm. Und es ist ganz wichtig, dass das nicht verloren geht, vergessen wird. Gibt übrigens auch für Aborte, also Fehlgeburten in früheren Schwangerschaftswochen, dass wir die auch würdigen, weil eben jeder seinen Platz haben sollte innerhalb der Familie. Und es wird aber, also meistens wird das sehr, sehr liebevoll von allen Beteiligten gesehen. Ganz häufig ist übrigens auch die ursprünglich beteiligte Hebamme mit dabei. Sehr häufig wenden sich die Paare dann an die Hebamme und bitten darum, ob die nicht zu dieser Geburt mit dazukommen würden. Wieder auch, wenn sie keinen Dienst haben, das machen die dann auch sehr gerne. Aber das sind eben sehr eindrucksvolle Paare, sehr eindrucksvolle Erlebnisse. Die zweite Frage, wie häufig das wieder passieren kann, die kann man nicht generell beantworten, weil es natürlich sehr darauf ankommt, ist das jetzt eine Fehlbildung beim Kind gewesen, die tatsächlich einer genetischen Ursache obliegt? Wenn ja, ist diese Genetik tatsächlich etwas, was im Erbgut der Eltern liegt? Davon abhängig ist es, ob man ein hohes Wiederholungsrisiko hat oder eher ein geringes. Also die meisten schwersten Missbildungen, die wir bei den Kindern erleben, die auch dann früh zum Tod führen, sind glücklicherweise solche, die eben nicht wiederholt auftreten. Es gibt einige Stoffwechselerkrankungen und so weiter, da kennt sich der Frau Schmidt besser aus als ich. Die wiederholen sich, aber die meisten Paare haben ein relativ geringes Wiederholungsrisiko.
Vielleicht dann auch noch mal die Frage an Sie, Frau Dr. Schmidt. Das ist schon eine mutige Entscheidung von Bogs, denn viele Paare scheuen ja dann doch erstmal das Ja zum neuen Leben, weil sie denken, dass das nächste Kind vielleicht auch behindert sein könnte oder ja dem Tode geweiht sein könnte. Wie hoch ist denn nun die Wahrscheinlichkeit von Fehlentwicklungen grundsätzlich auch bei Kindern?
Also man sagt so grob, 10% aller Babys haben irgendeine Auffälligkeit, wobei das jetzt auch Auffälligkeiten sind wie eine breite Lücke zwischen C1 und 2 oder irgendwie besonders geformte Ohren.
Also wenn was man heißt das zwischen C1 und C2? Das verstehen wir nicht.
Ach so, wenn da eine besonders breite Lücke ist, dann gilt das schon als kleine Auffälligkeit.
Was also ist denn C1?
Ein C am Fuß.
Ach, ein C, das haben wir nicht verstanden. Also ein C mit Z-E-H.
Ja, genau.
Ich habe jetzt an die Wirbel gedacht.
Richtig schwere Fehlbildungen kommen, also solche, die zum Teil mit dem Leben nicht vereinbar sind, kommen in so etwas unter 1% vor. Mhm. Zum Glück sind das wenige. Und das Wiederholungsrisiko ist, wie Herr Professor Abodaken schon sagte, eben sehr abhängig davon, ob es ein Schicksalsschlag ist, also ob in der Entwicklung der Schwangerschaft einfach sozusagen schicksalshaft etwas schiefgelaufen ist, dann ist das Wiederholungsrisiko nicht da, sondern dann kann ein, wenn man ganz viel Pech hat, ein zweiter Schicksalsschlag treffen, aber das ist ja zum Glück noch mal seltener, oder ob es etwas in der Erbanlage der Eltern ist, dann kommt es natürlich darauf an, wie ist der Vererbungsmodus, wird es besonders dominant vererbt oder wird es eher zurückhaltend vererbt, und dann kann man aber solche Eltern in eine fundierte und gute genetische Beratung schicken, bevor die jetzt sich entscheiden, noch mal eine Schwangerschaft zu versuchen.
Jetzt sprechen wir vielleicht noch mal darüber, wenn sich herausstellt, dass ein Kind schwerst behindert ist. Mhm. Welche Therapiemöglichkeiten gibt es? Gibt es schon Therapiemöglichkeiten für das Kind während der Schwangerschaft oder beziehen die sich nur ab dem Moment der Geburt?
Also es gibt einige sogenannte intrauterine Operationen, also Operationen, die praktisch nach Eröffnung der Fruchthöhle am Feten durchgeführt werden und dann wird alles wieder zugenäht. Meines Wissens nach ist das aber noch ein Experimentalstadium und ist eher jetzt keine gängige Methode. Die meisten Behandlungen beziehen sich auf den Zeitpunkt nach der Geburt.
Herr Professor Abodaken?
Man kann darüber diskutieren, ob man es vor der Geburt schon entsprechend operativ intervenieren muss oder nicht. Es gibt ein paar Dinge, die man tatsächlich medikamentös vor der Geburt machen kann, um Kind zu helfen. Manchmal ist es auch zum Beispiel, dass Infektionskrankheiten bei dem Kind schwere Veränderungen hervorrufen können, die bis zum Tod des Kindes führen könnten. Da kann man Bluttransfusion bereits im Mutterleib durchführen. Also es gibt schon heutzutage unter der Medizin eine ganze Reihe von Hilfsmaßnahmen, die uns helfen, dass die Kinder weniger geschädigt, gar nicht geschädigt auf die Welt kommen.
Vielleicht gehen wir jetzt mal anhand der Liste, die das Ehepaar Bog Ihnen im Krankenhaus St. Josef an die Hand gegeben hat, durch, was Eltern vielleicht für Möglichkeiten haben, Frau Dr. Schmidt, nach der Geburt eines schwerstbehinderten Kindes. So hat das Ehepaar Bog geschrieben, also das ist jetzt wieder entnommen aus ihrem Buch, 4,5 Wochen, die Geschichte von unserem kleinen Julius. Alle Zuhörer, die das Buch gerne sich auch zulegen möchten, Informationen gibt es wie immer bei uns im Internet oder auch bei unserem Hörerservice. Also jetzt diese Checkliste. Wir wünschen uns, Julius, also unser Kind, in den Armen zu halten, gleich nach der Geburt. Wie schnell müssen Sie ein Kind untersuchen, Frau Dr. Schmidt, damit wirklich lebensverlängernde Maßnahmen durchgeführt werden können? Oder redet man bei einem schwerstbehinderten Kind überhaupt von lebensverlängernden Maßnahmen?
Also Das besprechen wir vorher mit den Eltern. In der Regel möchten Eltern keine lebensverlängernden Maßnahmen, wenn vorher klar ist, dass das Kind eine Erkrankung hat, die mit dem Leben nicht kurzfristig schon nicht vereinbar ist. Wir untersuchen das Kind direkt, aber wir machen das hier generell bei kranken und bei gesunden Kindern anders. Wir möchten, dass Mutter und Kind nach der Geburt sofort Kontakt haben. Das heißt, das Kind wird nach der Entbindung auf den Bauch der Mutter gelegt und die Kinderärztin oder der Kinderarzt gehen dahin und gucken das Kind auf dem Bauch der Mutter an. Also dieses, was früher mal war, ich erinnere mich noch gut als Assistenzärztin, ich stand in irgendeinem Reanimationsraum, das Kind wurde der Mutter weggenommen und mir dann hingelegt und je nachdem, wie lange ich brauchte, um mich um dieses Baby zu kümmern, so lange hatten die Eltern ihr Kind nicht. Das haben wir hier jetzt völlig geändert. Wir möchten, dass die Eltern ihr Kind von vornherein haben. Und Kinderärztin oder Kinderarzt gucken das Kind in der Regel auf dem Bauch der Mutter an. Und nur wenn wir dann meinen, etwas machen zu müssen, kann passieren, dass wir das Baby an einen dafür geeigneten Platz holen. Im Fall von Julius mussten wir das jetzt natürlich nicht machen, sondern wir konnten die Diagnose bestätigen und dann unterstützend als Kinderärzte tätig sein, aber eben der Familie auch ihren Raum geben, dass sie diese kurze Zeit, die sie zusammen hatte, auch intensiv zusammenleben konnte.
Dankeschön. Jetzt erstmal, wir haben eine erste Hörerin. Sie möchte anonym bleiben. Sie darf ich herzlich begrüßen. Hallo.
Guten Morgen alle.
Hallo.
Miteinander.
Guten Morgen.
Ich weiß jetzt nicht, ob das so ganz passt, aber ich habe jetzt da die Sendung verfolgt und es hat mich sehr angerührt. Meine Frage wäre, wenn jetzt so einem jungen Menschen das alles passiert wäre mit der Fruchtwasseruntersuchung und hat hinterher auch großen Geburtsstress gehabt. Er wurde beatmet und mir auch weggenommen ist, mein jüngster Sohn. Und was macht das mit so einem Menschen? Was kann ich ihm mit auf den Weg geben? Weil er hat so seine Schlafstörungen und andere so Kleinigkeiten, wo ich meine, dass er sich recht quält. Und er hat ja gekämpft. Ich kann mich erinnern mit der Fruchtwasseruntersuchung. Er hat sich komplett gedreht, wo der Arzt da reinstechen wollte und sich dann wieder gedreht und völlig empört mit seinem kleinen Füßchen gegen die Nadel getreten. Ich denke, das macht ja auch was mit einer Kinderseele. Was würden Sie so einem jungen Mann raten?
Mhm. Geben wir die Frage an unsere beiden Ärzte weiter. Dankeschön. Alles Gute für Sie. Hören Sie am Radio vielleicht mit.
Ja, also eine spannende Frage, ob die pränatal, also die vor der Geburt befindliche Diagnostik von Kindern wahrgenommen wird. Ich finde die Frage insofern sehr spannend, weil bei uns in den letzten Jahrzehnten das Bewusstsein, was Kinder empfinden und mitnehmen und speichern können, sich stark verändert hat. Also wir haben ursprünglich mal geglaubt, dass Kinder doch erst relativ spät Empfindungen auch speichern können und in ihrem späteren Leben verarbeiten. Das wird immer früher, dieser Gedanke. Also ich bin jetzt 27 Jahre als Frauenarzt mit dabei. Vor 27 Jahren wäre das vollkommen unvorstellbar gewesen, dass jemand zum Beispiel meint, dass ein Kind während der Geburtsphase Dinge mitnimmt, die sein Leben mit beeinflussen könnten. Also jetzt psychologisch, seelischer Natur, wie es gerade die Hörerin beschrieben hat. Das Fruchtwasseruntersuchung, die finden ja in der Regel statt um die 15., 16. Schwangerschaftswoche. Ob dort wirklich eine emotionale Reaktion da ist, so wie das die Hörerin beschreibt, also dass das Kind sich quasi gegen den Eingriff wehrt, würde ich mit heutigem Wissen erstmal verneinen, weil wir nicht davon ausgehen, dass entsprechende Emotionen funktionieren. Das müssen Sie sich vorstellen, wie mit einem meinetwegen Tier in der Wildnis, das gar nicht weiß, dass eine gewisse Gefahr meinetwegen von Menschen ausgeht, das würde auch nicht primär fliehen, sondern das hat erstmal ein Urvertrauen und das Kind in dieser Einheit, denke ich, hat seine eigene Welt und hat in der Regel keine Emotionen in dem Bereich dabei. Was anderes ist, was die Hörerin in der zweiten Teil ihrer Frage beschrieben hat, dass es offensichtlich bei der Geburt auch Stress gab. Das wissen wir schon, dass Stressfaktoren rund um die Geburt tatsächlich Veränderungen machen können, die auch mit einer späteren Unruhe zu tun haben können. Wir wissen, dass Bindung in einem Anfang gestört sein kann, zum Beispiel tatsächlich längerfristiges Wegnehmen der Kinder von den Eltern, also Kontakt nicht möglich machen, Kinder in Kinderstationen meinetwegen liegen lassen ohne Hautkontakt zu den Eltern. Das sind Dinge, die ja früher auch passiert sind. Wir wissen aber zum Glück auch, dass eine entsprechende spätere gute Bindung und ein einfühlsames Aufeinander-Eingehen diese Bindungsprobleme ja weitgehend beseitigen kann. Also wenn jemand so liebevoll hinhört, wie das ihre Hörerin macht, und so liebevoll auf das Kind schaut, so würde ich doch erwarten, dass sie durch diese Liebe entsprechende Probleme, die am Anfang entstanden sein können, doch aufheben kann.
Mhm. Aus der seelsorgerlichen Beratung wissen wir, auch gerade im Haus Hochaltingen bei Pater Burb wird schon für vorgeburtlichen Komplikationen, Stress, sei es Ängste der Mutter und auch wenn es direkt Stress im Mutterleib gab, dafür gebetet wird. Und das kann jede Mutter für ihr Kind auch tun, auch Kinder, die heute noch sehr klein sind, dass wir uns an das Bett des Kindes setzen, dass wir für das Kind beten, es immer wieder auch segnen und da um Heilung bitten. Und wie Sie schon sagten, Herr Professor Abodaken, dann das Kind in den ersten Jahren besonders fürsorglich auch betreuen, dass eine gute Mutter-Kind-Bindung auch entsteht, die sehr heilend wirken kann.
Wenn ich es ergänzen darf, für das Kind beten, dem Kind entsprechende Energien geben, auf jeden Fall. Mir würde es noch besser gefallen, wenn Sie tatsächlich das nicht am Bett des Kindes machen, sondern tatsächlich im Hautkontakt mit dem Kind auch sind, weil dieses Schmusen, dieses sehr im Hautkontakt sein, eine Menge Energien freisetzt. Das können wir auch messen letztendlich, die eben heilsam sind. Also viel Nähe suchen. Aber da Frau Dr. Schmidt ist da viel versierter, vielleicht weil es ja schon um die größeren Kinder geht. Vielleicht kann die noch was dazu sagen.
Mhm. Frau Dr. Schmidt, als Kinderärztin,
vielleicht. Ich kann das eigentlich nur bestätigen. Man weiß inzwischen, dass schon bei kleinen Frühgeborenen die Hirnbildung besser funktioniert, wenn die Eltern sehr viel ihr Kind eben im Hautkontakt haben. Das ist inzwischen eindeutig nachgewiesen und das gilt natürlich für reifere Babys auch. Also diese enge Bindung gezeigt eben durch Hautkontakt und dann eventuell auch stillen, wenn die Mutter das möchte, ist sicherlich das Beste, um zukünftigen Fehlverhalten oder Verhaltensauffälligkeiten zu begegnen. Und ich denke, es ist immer auch noch wichtig, es gibt ja viele Mütter, die sich, weil sie jetzt zum Beispiel ein besonders unruhiges Kind bekommen haben, sich Vorwürfe machen, ich habe irgendetwas in der Schwangerschaft falsch gemacht. Und ich finde immer ganz, ganz wichtig, den Frauen diesen Vorwurf zu nehmen. Man kann nichts falsch machen in einer Schwangerschaft, außer man ist jetzt überhaupt nicht auf das Wohl des Kindes bedacht, aber eine liebende Mutter macht in ihrer Schwangerschaft in der Regel nichts falsch, sondern Schwangerschaften verlaufen mal so und mal so. Und wenn man ein unruhiges Baby bekommen hat, dann hat man nichts falsch gemacht. Ich denke, das ist nochmal eine ganz wichtige Sache. Und es gibt ja auch verschiedene Temperamente bei den Babys. Und die Kinder, die besonders unruhig sind, sind sicher durch eine liebende Fürsorge, durch viel Hauptkontakt und Schmusen dann auch in ihre Bahn wieder ganz gut zurückzuführen.
Mhm. Dann gehen wir mit zu der Checkliste, 4,5 Wochen, die Geschichte unseres kleinen Julius. Constanze Burg hat dieses Buch geschrieben. Sie hat geschrieben, wir wünschen uns ein Zimmer so weit wie möglich abseits von der Kinderstation. Bitte die Tür so markieren, dass alle, die eintreten, wissen, worum es sich handelt. Betreffs routinemäßiger Untersuchung, bitte bei Julius nur das Nötigste unternehmen, nachdem Sie es mit uns abgeklärt haben. Was können denn solche Untersuchungen sein? Und sie bittet weiter darum, dass dann auch die Eltern mitgehen. Inwieweit kann das gewährleistet werden? Welche Untersuchungen würde das betreffen?
Also jetzt im Falle von Julius gab es keine Untersuchungen, sondern die Krankheit konnte man sozusagen äußerlich sehen und wurde von Seiten der Kinderärzte nur bestätigt. Ansonsten ist es so, dass wir hier im St. Josef Krankenhaus immer möchten, dass Eltern bei Untersuchungen wie zum Beispiel Blutabnahmen oder Ultraschalluntersuchungen oder auch anderen Hirnstrom- oder EKG-Ableitungen, dass die dabei sind, weil wir die Erfahrung gemacht haben, dass die Kinder dann deutlich ruhiger und entspannter sind. Und was jetzt die Wünsche von Familie Burg angeht, wenn ein Kind nicht lange leben wird, bekommt die Familie hier immer einen abgeschotteten Raum, wo sie diese Restlebenszeit mit ihrem Baby verbringen kann. Und reinkommt nur der, wo die Eltern möchten, dass noch weitere Personen auch reinkommen.
Also das wird auch durchaus von Krankenhäusern positiv gesehen, wenn Eltern wissen, was sie mögen. Auch da kann man werdenden Eltern von schwerstbehinderten Kindern Mut machen, ihre Wünsche zu formulieren, dass auch die wenige Zeit, die ihnen mit ihrem Kind bleibt, eine für sie wertvolle Zeit ist und nicht eine Zeit, die vielleicht durch fremde Menschen beeinträchtigt wird.
Ja, das halte ich für ganz wichtig, weil 2 Stunden sind letztlich nicht lang, aber für die Eltern dieses Babys ist es eben schon eine lange Zeit. Und die soll natürlich, auch wenn es eine schmerzhafte Erinnerung ist, soll es aber trotzdem auch eine gute Erinnerung an ihr Baby Julius sein.
Da, darf ich dazu was sagen noch?
Ja, ja. Herr Professor Abodak, bitte.
Ich glaube, dass das Entscheidende, und das habe ich damals bei den Borgs auch so rausgehört, noch in diesem Checkliste, wie Sie das gerade erwähnen, die ist, hat sich interessanterweise entwickelt
in der Zeit,
als wir zusammengearbeitet haben. Also die sind nicht mehr zum Geburtsplan gekommen, sondern haben erstmal hören wollen, dann kam das sozusagen. Borgs und auch andere Familien haben eine große Angst, dass nämlich letztendlich Chefärzte in der Kinderklinik, Chefarzt der Frauenklinik mit ihnen zwar geredet hat, wir hängen das ja auf so hohem Niveau bei uns auf, weil wir eben entsprechend dort ganz klare Statements auch erwarten unsererseits. Das können nur leitende Ärztinnen, Ärzte machen, das kann man nicht nur Assistenten überlassen. Die haben aber Angst, dass sie dann in die Klinik kommen und natürlich sind Frau Dr. Schmidt und ich nicht Tag und Nacht hier und dass dann quasi nochmal Fragen auftreten könnten. Irgendein anderer Oberarzt oder Assistenzarzt meint, er müsste jetzt irgendwas am Kind machen. Und darauf bezieht sich dieses keine Maßnahmen möglichst weit und isoliert sein können, Zeit finden. Da ist eben das Geheimnis und das sollten Paare durchaus meines Erachtens auch fragen in Krankenhäusern, in Bindungseinheiten, Kinderkliniken, wo eben solche Kinder betreut werden. Wie ist es mit der Kommunikation? Ist wirklich allen Beteiligten klar, wie wir das gerne haben wollen? Also das ist die Frage, wie organisiert man das, dass eben letztendlich das, was mit der Chefärztin, dem Chef besprochen wurde, am Schluss auch gemacht wird? Ja, wichtig, glaube ich. Sollte man nachfragen, wie haben Sie das hier organisiert, dass uns wirklich nicht passiert, wenn wir dann in die Klinik kommen, dass irgendeiner den Fall vielleicht nicht so gut kennt und dann reagiert, obwohl wir es eigentlich anders besprochen haben.
Und das Kind, weil ich denke, davor haben viele Angst, dass das Kind dann vielleicht doch noch an Schläuche kommt.
Ja, genau.
Und sozusagen lebensverlängernde Maßnahmen eingeleitet werden, obwohl Eltern schon für sich entschlossen haben, wir lassen das Kind auf natürlichem Weg und auch so schnell gehen, wie es die Natur vielleicht vorgesehen hat. Was können aber dennoch, es liegt ja jeder Fall unterschiedlich und man muss ja die verschiedensten Fälle durchklären. Was sind vielleicht Fragen, die Sie aus Ihrer fachärztlichen Seite sagen können, jetzt noch als Tipp für unsere werdenden Eltern oder vielleicht auch für Großeltern mit auf den Weg geben können? Welche Fragen sollten geklärt werden?
Ja, die Eindeutigkeit der Diagnose muss vorher klar sein oder sie muss so weit offen sein, dass man dann eben insistieren und intervenieren kann, wenn man das Kind geboren hat. Mhm. Sind fachkompetente Kinderärzte da, die zugreifen können, falls doch was gemacht werden kann fürs Kind? So, ich würde jetzt sagen, einerseits auf was die, was ja Frau Schmidt ja schon beschrieben, was die Palliativsituation angeht, also Schmerztherapie und so weiter. Und auf der anderen Seite eben, falls tatsächlich doch eine Möglichkeit besteht, dem Kind länger zu helfen. Mhm. Besteht also diese Fachkompetenz? Und werden unsere Wünsche so berücksichtigt und gewürdigt, wie wir uns das miteinander vorstellen?
Sollte Frau Dr. Schmidt ein Kind jetzt überleben, sogar noch schulfähig werden, wie können vielleicht in den ersten ersten Lebenswochen durchgeführte schmerztherapeutische Interventionen sich vielleicht auf die Entwicklung des Kindes auswirken? Was wissen Sie darüber, auch gerade bei frühgeborenen Kindern?
Die sehr, sehr lange bei auch schon kleinen Schmerzen eine starke Reaktion zeigen, weil sie einfach durch diese vielen Peaks im Krankenhaus dass diese Schmerzen in ihr Schmerzgedächtnis übernommen haben. Das ist etwas, was wir hier zumindest verhindern wollen. Wir möchten nicht, dass die so lange sozusagen im Schmerzgedächtnis haben, sie mussten einen großen Schmerz erleiden. Ich denke, dass für die Entwicklung der Kinder es deutlich besser ist, wenn sie solche Schmerzen nicht erleiden mussten. Und darum bemühen wir uns nach besten Kräften.
Sie haben ja die Auszeichnung, die Zertifizierung bekommen zur schmerzfreien Kinderklinik. Wie besonders ist diese Auszeichnung? Wie flächendeckend gibt es Kliniken, die diese Auszeichnung haben, wo ich sage, wenn mein Kind behindert sein wird, erstmal schwierig ist, vielleicht auch ein Kind mit Down-Syndrom, wo man nicht weiß, muss eine Herz-OP, stehen OPs sofort an, was auch immer, oder ein offener Rücken. Es gibt ja so viele verschiedenste Diagnosen, wo einfach OPs nötig sind, dass ich sage, ich gehe in eine Klinik, die vielleicht diese Zertifizierung hat, schmerzfreie Kinderklinik, wie auch Ihre Klinik.
Also es ist nicht so flächendeckend, das weiß ich. Ich weiß nicht genau, wie viele Kliniken genau inzwischen das Zertifikat haben. Als wir es bekamen, waren wir in Berlin die einzigen und im Berlin-Brandenburger Raum gab es noch eine zweite Klinik. Aber es kann sein, dass da inzwischen andere Krankenhäuser nachgezogen haben, weil die Bedeutung des Schmerzes gerade in Kinderkliniken immer mehr im Bewusstsein der Pflegenden und der Ärzte ist. Im Gegensatz zu unserem Zertifikat Babyfreundlich, da ist inzwischen, gibt es eine weltweit zweite Kinderklinik, die dieses Zertifikat erworben hat, aber es sind auf der ganzen Welt tatsächlich nur zwei. Mhm. Und ich persönlich denke, dass diese Kombination von zum einen keine Schmerzen erleiden und dann dieser besondere Augenmerk auf Bindung, Entwicklung und Stillen, das sind die sogenannten Best-Bindung, Entwicklung, Stillen-Kriterien, dass diese Kombination für die Entwicklung auch von Kindern, die besonders lange im Krankenhaus bleiben müssen, wie eben kleine Frühgeborene, besonders günstig ist.
Gut, wir sind am Ende unserer Sendezeit. Vielleicht noch zum Abschluss ein mutmachendes Wort an alle Eltern, für die jetzt ein schmerzlicher Prozess vielleicht beginnt, ab dem Moment, wo sich herausstellt, dass sich ein Kind nicht wünschenswert entwickelt, wo es Sorgen macht, wo noch weitere Untersuchungen anstehen, wo dann die Frage für die Eltern im Raum steht, wie stehen wir die Schwangerschaft von einem schwerstbehinderten, vielleicht sogar totgeweihten Baby durch? Welche Hilfen gibt es für uns und das Kind? Und vor allen Dingen, welche Hoffnung?
Zum einen denke ich tatsächlich, dass auch ich dieses Buch von Frau Burg sehr empfehlen würde. Ich glaube, dass das Eltern, die in der gleichen Situation sind, sehr helfen kann, weil es sehr eindrucksvoll dieses Ringen um eine Entscheidung beschreibt. Und es ist auch wichtig, denke ich, zu wissen, dass in der Regel, wenn man sich zum Austragen eines Babys entschieden hat und dieses auch als Familienmitglied annimmt, dass die Trauer extrem groß ist, aber dass langfristig gesehen der Verarbeitungsprozess besser läuft, als wenn man eine rasche Entscheidung zu einer Abtreibung trifft. Und das Letzte, was ich gerne anbiete, ist, dass bei irgendwelchen Sorgen oder Fragen man natürlich auch eine Mail an das St. Josef Krankenhaus schicken kann. Wir beantworten die sicher beide gerne.
Ich bedanke mich bei Ihnen beiden, dass Sie heute meine Gesprächsgäste waren. Von Ihnen habe ich erfahren, auch durch das Buch von Constanze Burg, 4,5 Wochen, die Geschichte von unserem kleinen Julius. Für alle Interessierten, die Informationen zu Buch gibt es beim Radio Horeb Hörerservice oder googeln Sie einfach im Internet 4,5 Wochen. Da kommt das Buch sicherlich ganz schnell zum Vorschein. Auch im Internet auf www.horeb.org finden Sie Informationen und auch die Kontaktdaten von meinen heutigen Gesprächsgästen, bei denen ich mich ganz sehr bedanke, bei dem Facharzt für Frauenheilkunde und Geburtshilfe, bei Herrn Professor Michael Abodaken und bei Frau Dr. Beatrice Schmidt. Sie ist Kinderärztin mit dem Spezialgebiet Früh- und Neugeborenenmedizin. Herzliche Grüße nach Berlin an Sie beide.
Ja, ja. Dankeschön.
Vielen Dank, herzliche Grüße zurück nach München.
Dankeschön, ja. Frau Dr. Schmidt.
Auf Wiederhören. Auf
Wiederhören.
Ja, von mir alles Gute.
An alle Hörerinnen und Hörer, die sich einen CD-Mitschnitt bestellen möchten, auch zum Weitergeben, die Rufnummer, das ist die 08323 96 75 0800 110 120, und der Hörerservice hat die Telefonnummer. Da bekommen Sie Infos zur heutigen Sendung, aber auch rund um Radio Horeb. Die Hörerservice-Telefonnummer 08323 9675 110. Mein Name ist Sabine Böhler. Ich möchte mich von Ihnen verabschieden mit einem Zitat aus dem Buch von Frau Burg. Frau Burg hat am Ende ihres Buches aus einem Brief von Dietrich Bonhoeffer zitiert, der am Heiligen Abend 1943 aus dem Gefängnis in Berlin-Tegel Folgendes geschrieben hat. Ich zitiere aus dem Buch von Frau Burg, 4,5 Wochen, die Geschichte von unserem kleinen Julius, erschienen im Padloch Verlag. Es gibt nichts, was uns die Abwesenheit eines lieben Menschen ersetzen kann, und man sollte das auch gar nicht versuchen. Man muss es einfach aushalten und durchhalten, so Dietrich Bonhoeffer. Das klingt zunächst sehr hart, aber es ist doch zugleich ein großer Trost, denn indem die Lücke wirklich unausgefüllt bleibt, bleibt man durch sie miteinander verbunden. Aber die Dankbarkeit verwandelt die Qualen der Erinnerung in eine stille Freude. Man trägt das vergangene Schöne nicht mehr wie einen Stachel, sondern wie ein kostbares Geschenk. Ja, und das wünsche ich allen werdenden Eltern, Beziehung zu dem heranwachsenden Kind, eine Beziehung, die sie niemals missen mögen und die tragfähig ist für die Zeit, an denen sie das Kind sehr vermissen, weil es nicht mehr mit ihnen hier auf der Erde ist. Behüt sie Gott.